Weißt du, wenn wir so über menschliches Verhalten sprechen, oder? Über Psychologie generell, dann suchen wir ja oft nach diesen glasklaren Beweisen.
Nach etwas Greifbarem.
Genau. Das ist im Grunde wie in der Medizin. Da hast du Schmerzen, gehst zum Arzt, der macht ein Röntgenbild und zeigt dann auf so eine weiße, gezackte Linie im Knochen. Und dann sagt er einfach, da ist es. Gebrochen.
Was ja auch total beruhigend ist bei so einem physischen Bruch. Er ist sofort sichtbar, wir können ihn kategorisieren und...
Man hat einen klaren Behandlungsplan.
Ja, absolut. Es ist halt so ein binäres System aus kaputt oder heile.
Aber wenn du dich dann mal in die Welt der sozialen Verpflichtungen begibst, also in unsere Feierkultur und die Art und Weise, wie wir menschliche Meilensteine begehen, dann ist dieses Röntgengerät plötzlich völlig nutzlos.
Oh ja, da wird es dann sehr schwammig.
Richtig schwammig. Wir blicken da auf eine Landschaft, die, ich sag mal, von einem dichten sozialen Nebel durchzogen ist. Wir meinen das eine, sagen aber das andere. Wir haben furchtbare Angst vor Zurückweisung, aber überspielen das geschickt mit alten Traditionen.
Und genau diese Nebelkerze nehmen wir heute ja mal komplett auseinander.
Richtig. Und unsere Quelle für diese heutige tiefgehende Analyse, wir schauen uns da nämlich ein riesiges Internetarchiv an. Die Website heißt Verschmiede, betrieben und auch komplett verfasst von einem Mann namens Horst Winkler.
Und das ist wirklich eine gigantische Sammlung von Einladungstexten und Gedichten, also für buchstäblich jeden erdenklichen Anlass, den man im Leben so haben kann.
Okay, also lass uns das mal entpacken. Unsere Mission für dich als Zuhörer ist heute nicht, dass wir uns hier hinsetzen und einfach nur fröhliche Partygedichte vorlesen.
Nein, definitiv nicht.
Wir wollen den psychologischen Code dahinter knacken. Warum in aller Welt nutzen wir ausgerechnet Reime für unsere sozialen Verpflichtungen? Was verraten uns diese kleinen Vierzeiler über die deutsche Feierkultur?
Und auch über unsere verschiedenen Lebensphasen.
Genau. Und vor allem über den sozialen Druck, den wir so wahnsinnig gern mit so einer Schicht Humor maskieren.
Wenn man sich dieses Archiv nämlich mal ansieht, dann fällt direkt auf, dass wir diese Reime wirklich von dem Moment an nutzen, in dem ein Mensch überhaupt erst auf die Welt kommt.
Ja, fangen wir doch direkt mal bei der Taufe an. Da gibt es ja an sich diese tief religiöse Komponente, der Schutz des Herrn, der da oft betont wird.
Mhm.
Aber was da psychologisch eigentlich noch viel lauter schreit, ist dieser unfassbare, fast schon besitzergreifende Stolz der Eltern. Da heißt das dann in den Texten, schaut euch das kleine Wunder an, das wir mit Freude taufen lassen.
Wobei ich finde, am interessantesten ist dabei eigentlich die Erzählperspektive, die der Winkler für viele dieser frühen Meilensteine wählt.
Mhm.
Er schreibt nämlich nicht nur aus dieser erwartbaren Wir-Perspektive der Eltern,
sondern
er wechselt sehr oft direkt in die Ich-Perspektive des Babys oder Kleinkinds. Da lautet ein Zitat dann zum Beispiel, ich werde bald ein Taufkind sein, wir laden zu dem Fest euch ein.
Wow, das Baby tritt also selbst als Gastgeber auf.
Ja, genau.
Aber das ist doch im Grunde emotionale Erpressung in ihrer reinsten Form.
Absolut.
Weil wenn jetzt ein Erwachsener schreibt, du musst am Sonntag um 10 Uhr in der Kirche antreten, das wirkt wahnsinnig formell, vielleicht sogar ein bisschen herrisch.
Sehr herrisch sogar.
Aber so ein fiktiv sprechendes, reimendes Baby, das hebeln wir sozial einfach nicht aus. Kein Mensch auf der Welt sagt einem Säugling ab.
Exakt. Das ist ein extrem geschickter Filter für diese familiären Verpflichtungen. Die Eltern lagern die Autorität der Einladung quasi einfach auf das unschuldige Kind aus.
Aha.
Sie fordern damit den familiären Zusammenhalt ein, ohne selbst als die strengen Architekten dieses Treffens aufzutreten. Dieser niedliche kindliche Reim entschärft die eigentliche Schwere der Verpflichtung.
Wahnsinn. Und diese Entschärfung, die wird ja noch viel drängender, wenn das Kind dann ein paar Jahre älter wird. Also wenn die Schuleinführung ansteht.
Oh ja, da kippt die Stimmung.
Total. Hier wandelt sich die Sprache auf der Plattform enorm. Es wird viel weltlicher, es geht um die große Schultüte und um den Wechsel von dieser Sabbel-, Krabbel-, Brabbelei hin zur Schreiberei. Es geht plötzlich um Leistung.
Da sickert dieser oft zitierte Ernst des Lebens durch. Es gibt da einen Text, der diesen Druck mit bemerkenswerter Härte formuliert, wie ich finde.
Welcher war das nochmal?
Da heißt es über das Kind, das jetzt in dieses Schulsystem kommt, dass es nun, Achtung, mit fleißigem Bestreben für unser aller Rente schafft.
Krass.
Ja. Die Bürde der Erwachsenenwelt wird dem Sechsjährigen hier förmlich direkt in den Schulranzen gepackt.
Wo war mir genau bei diesem Rente-Schaffen-Text sofort ein Bild in den Sinn kam?
Welches?
Für mich funktionieren diese ganzen Reime bei den frühen Meilensteinen wie so eine mentale Lüftpolsterfolie.
Ah, okay.
Denk mal an den kolossalen Schock von so einem Schulbeginn. Das ist ja das Ende der Schonzeit. Du wirst als kleines Kind plötzlich in ein wahnsinnig strenges System gepresst. Du musst stillsitzen, du musst Leistung bringen, du wirst permanent bewertet.
Was extrem beängstigend ist.
Richtig, das ist eine knallharte Realität. Und dieser lustige, beschwingte Reim auf der Einladungskarte, der wickelt diese harte Realität einfach in weiche Luftpolsterfolie ein. Der federt den Aufprall in das System so ein bisschen ab.
Das stimmt, weil das kollektive Lachen der Verwandtschaft über dieses Rente-Schaffen macht das Unvermeidliche irgendwie erträglich.
Mhm.
Die Gesellschaft nutzt den Reim da eigentlich, um sich selbst zu beruhigen. Wir schicken das Kind in die Mühle des Bildungssystems, aber durch diesen humorvollen Vierzeiler tun wir alle so, als wäre das ein reines Freudenfest. Die Poesie ist hier quasi die Pufferzone.
So, in der Kindheit schützt der Reim also vor der harten Realität. Aber diese Luftpolsterfolie, die hält ja nicht ewig.
Nein, leider nicht.
Wenn wir uns nämlich die nächste Lebensphase auf der Verschmiede ansehen, dann betreten wir das absolute Minenfeld, die Pubertät. Und was mich hier total fasziniert hat, der Reim schützt hier plötzlich niemanden mehr vor einem System.
Sondern?
Er ändert radikal seine Funktion. Er schützt jetzt das unfassbar empfindliche Ego des Teenagers.
Ja, wir beobachten da eine massive sprachliche Distanzierung. Besonders sichtbar wird das bei dieser Spannung zwischen den religiösen Riten, also Kommunion oder Konfirmation, und den säkularen Festen wie der Jugendweihe.
Die Jugendweihe ist ja gerade im ostdeutschen Raum extrem wichtig als Initiationsritus.
Genau. Und die Texte für all diese Feste, egal ob religiös oder säkular, die strotzen in diesem Alter plötzlich nur so vor Ironie.
Absolut. Bei der Kommunion gibt es eine Vorlage, die schlichtweg so beginnt: Der Papst hat leider abgesagt.
Lässig.
Sehr lässig. Für ein eigentlich super katholisches Fest ist das ein ziemlich kesser Einstieg. Und bei der Konfirmation bin ich dann über ein Wortspiel gestolpert, das mich wirklich kurz stutzig gemacht hat.
Das mit dem Firmieren?
Ja. Statt anzukündigen, dass das Kind konfirmiert wird, gibt es da diese Variante: Ja, ich werde bald firmiert. Und hier müssen wir kurz anhalten, finde ich.
Okay.
Ist dieses firmiert wirklich nur so ein flapsiger, dummer Witz? Weil das klingt für mich nach einer sehr, sehr zynischen Anspielung.
Inwiefern?
Naja, es wirkt fast so, als würde aus dem Jugendlichen jetzt quasi ein kleines Unternehmen werden. Ein Unternehmen, das an seinem Festtag das Startkapital in Form von diesen typischen Glückwunschkarten mit Geldscheinen einsammelt.
Und weißt du was? Diese Interpretation trifft den Kern der Sache absolut. Das ist die bewusste Genialität des Autors, von Herrn Winkler.
Ach echt?
Ja. Der hat exakt verstanden, was in dieser speziellen Lebensphase passiert. Der Jugendliche fängt an, seinen eigenen Status in der Welt, aber eben auch diesen ganzen materiellen Aspekt dieser Feste, kritisch zu reflektieren.
Er durchschaut das Spiel.
Genau. Und Winkler fängt dieses Unbehagen einfach perfekt ein. Es gibt noch einen anderen, fast schon grüblerischen Text zur Konfirmation. Da dichtet der Jugendliche: Die Schonzeit geht für mich zu Ende. Was hilft mir alle Grübelei? Kommt bitte her und steht mir bei.
Das ist ja ein regelrechter Hilferuf, aber eben sehr sicher verpackt in Reimform.
Ein Teenager vollführt in dem Alter einfach einen immensen psychologischen Balanceakt. Einerseits begreift er so langsam die Schwere des Erwachsenwerdens und spürt diese massiven Erwartungen der Familie. Andererseits ist er halt noch ein halbes Kind. Er freut sich ganz banal auf die Party, die Aufmerksamkeit und ganz ehrlich auf die Geschenke.
Und das Geld?
Natürlich. Ein sehr pragmatischer Text auf der Seite bringt das völlig ungeniert auf den Punkt. Da heißt es: Wer mir gratuliert, der darf von unserem Kuchen auch gern ein Stück versuchen.
Geld gegen Torte. Ein sehr fairer, fast schon kapitalistischer Deal, würde ich sagen.
Total. Und der Reim ist hier der notwendige emotionale Schutzschild für diesen Deal. In der Pubertät ist Verletzlichkeit ja das Allerschlimmste. Wirkliche Angst vor der Zukunft oder kindliche Vorfreude auf Kuchen offen zuzugeben, das wäre einfach extrem uncool.
Ja, das darf man nicht zeigen.
Richtig. Durch die Ironie dieses Firmiertwerdens kaschiert der Jugendliche seine tiefe innere Unsicherheit. Der Reim erlaubt es ihm, im Mittelpunkt zu stehen, ohne seine emotionale Deckung aufgeben zu müssen.
Okay, Wenn der Reim in der Jugend also das fragile Ego schützt, dann passiert Jahrzehnte später nochmal etwas völlig Neues. Wir machen jetzt mal den ganz großen Sprung.
Zu den Langzeitehen?
Genau. Silberne und goldene Hochzeit. Nach 25 oder sogar 50 Jahren hat dieser Reim als Schutzschild nämlich endgültig ausgedient. Er wird jetzt zu einem Instrument des puren Überlebens.
Das hast du schön gesagt.
Wenn man sich diese Texte ansieht, dann ist wirklich jede Form von rosaroter Brille komplett im Müll gelandet.
Ja, also wer auf der Versschmiede bei diesen Jubiläen eine idealisierte Romeo- und Julia-Romantik erwartet, der wird von der Wortwahl wirklich schockiert sein.
Oh ja.
Die Sprache verliert jegliche Illusion. Es dominiert ein Pragmatismus in seiner absolut reinsten, ungeschminktesten Form.
Ich habe mir da ein paar Zitate markiert, weil die so herrlich trocken sind. Zur Silberhochzeit schreibt jemand, kein Anwalt kam durch uns zu Geld.
Großartig.
Ein anderer Text lautet, wir können da wohl viel vererben, so haben wir auch, Gott sei Dank, die Tassen alle noch im Schrank. Und dann mein absoluter Favorit, enorm lakonisch bei der goldenen Hochzeit, wir hielten uns schon lange aus.
Herrlich.
Aber jetzt stell dir mal dieses Szenario vor, du kriegst eine super aufwendige Einladung nach Hause geschickt mit goldenen Schnörkeln und allem drum und dran. Und im Innenteil feiern zwei Menschen primär die Tatsache, dass sie keine Scheidungsanwälte reich gemacht haben. Das klingt doch im ersten Moment furchtbar zynisch für ein Fest der Liebe, oder?
Das beleuchtet hervorragend, wie oberflächlich unser gesellschaftliches Verständnis von Romantik oft ist. Diese Texte sind nämlich das absolute Gegenteil von Zynismus.
Okay.
Sie sind der Ausdruck von tiefstem, unerschütterlichen Vertrauen.
Aber wie kommst du darauf, dass dieser Satz, wir hielten uns aus, dass das Vertrauen bedeutet?
Na, überleg dir mal, was so ein Paar nach 25 oder 50 gemeinsamen Jahren alles durchgemacht hat. Die müssen sich gegenseitig und auch dem gesamten Rest der Welt absolut nichts mehr beweisen.
Mhm.
Die haben Krisen gemeistert, den monotonen Alltag ertragen, Erziehungsfragen durchdiskutiert und vielleicht existenzielle Sorgen gemeinsam durchstanden. Wenn so ein Paar in einer Einladung den Mut besitzt, öffentlich über das sich aushalten zu scherzen, dann zelebrieren die einen echten, hart erarbeiteten Triumph.
Einen Triumph über die nackten Scheidungsstatistiken?
Genau darüber. Und auch über den immensen gesellschaftlichen Druck, nach außen hin stets so eine perfekte, fehlerfreie Partnerschaft mimen zu müssen.
Verstehe.
Dieser vermeintlich trockene, sarkastische Humor, der zeigt eigentlich die höchste Stufe der partnerschaftlichen Intimität. Wahre Liebe im Alter verzichtet einfach auf blumige Metaphern, weil diese ganze Beweisführung längst abgeschlossen ist.
Ja, das macht total Sinn.
Die Liebe beweist sich schlichtweg darin, dass beide noch am selben Tisch sitzen und fähig sind, über den Irrsinn eines halben Jahrhunderts Zweisamkeit zu lachen.
Und dieser Irrsinn, das ist jetzt eine wunderbare Brücke zu einem Element, das eigentlich all diese Feste miteinander verbindet. Egal, ob du 50 Jahre Ehe überlebst, die Pubertät deines Teenagers oder auch einfach nur eine spontane Feier an einem Dienstagabend ausrichtest.
Da gibt es immer dieses eine logistische Problem, ne?
Ganz genau. Bei all diesen Meilensteinen gibt es ein Problem, das oft noch furchteinflößender ist als der Anlass selbst. Und zwar die Organisation der Gäste. Hier kommen wir zur echten, harten Administration hinter der Feierlichkeit. Und das ist vielleicht die krasseste Funktion dieser Reime. Sie sind ein Werkzeug für soziale Steuerung.
Absolut. Hinter der festlichen Fassade verbirgt sich ja fast immer eine logistische Zwickmühle. Nahezu jedes Gedicht auf der Versschmiede enthält die zwingende Forderung nach einer Rückmeldung.
Das berühmt-berüchtigte RSVP.
Genau das. Gebt mir Bescheid, sobald es geht, oder könnt ihr uns bitte Antwort geben? Es geht da ganz unromantisch um die Zählung von Köpfen für das Buffet.
Wir erfinden dafür sogar die absurdesten Gründe, um Partys überhaupt erstmal zu legitimieren. Da fängt eine Einladung zum Umtrunk einfach an mit »Mein Gummibaum fühlt sich allein«.
Da musste ich auch sehr lachen.
Man erfindet weinende Zimmerpflanzen, um Leute zusammenzubekommen. Und gleichzeitig gibt es aber auch Texte, die klingen wie so ein strenger Türsteher vorm Club. Da steht dann knallhart, wer kommt, ist da, wer nicht, hat Pech.
Was uns dann unweigerlich zur ökonomischen Komponente dieser Website führt.
Oh ja.
Wenn dir nämlich diese unzähligen kostenlosen Vorlagen nicht präzise genug sind für deine Feier, dann bietet Horst Winkler einen maßgeschneiderten Service an.
Richtig.
Für einen Startpreis von 50 Euro verfasst er dir ein völlig individuelles, auf deine exakten Bedürfnisse zugeschnittenes Gedicht.
Das müssen wir uns jetzt wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. In Zeiten von schnellen WhatsApp-Nachrichten zahlen Menschen 50 Euro oder mehr, um jemanden zu beauftragen, einen Vierzeiler zu texten.
Mhm.
Ein Gedicht, das im Grunde nur folgende simple Information transportiert. Komm am Samstag um 8 zu mir nach Hause und sag mir bis Mittwoch, ob du Fleisch oder Tofu isst. Das zeigt doch, wie wahnsinnig groß unsere Angst vor diesem organisatorischen Akt ist. Warum tun wir uns denn so unglaublich schwer damit, klare Ansagen an unsere Freunde zu machen?
Weil eine klare administrative Ansage in so einem sozialen Kontext sofort als Affront wahrgenommen wird. Stell dir vor, du schreibst deinen Freunden ganz trocken, ich brauche bis Freitag deine feste Zusage, sonst kalkuliere ich dein Essen nicht mit ein.
Dann bist du sofort der Kontrollfreak.
Genau. Es verletzt diese unausgesprochene gesellschaftliche Regel, dass private Feiern immer spontan, locker und rein emotional motiviert sein sollen. Gleichzeitig leben wir aber in einer Ära der völligen Unverbindlichkeit. Dieses digitale Ghosting von Einladungen ist ja fast schon normal geworden.
Ah, okay, ich verstehe. Der Reim ist hier also wie ein Samthandschuh über einer eisernen Faust. Er verpackt die knallharte logistische Deadline in eine richtig nette, gefällige Melodie.
Exakt so ist es.
Wenn der Gummibaum weint, weil du nicht kommst, dann schmunzelst du darüber. Aber die Deadline am Freitag, die hast du trotzdem im Kopf. Der Befehl wird durch den lustigen Reim plötzlich völlig gesellschaftsfällig.
Wir lagern das Risiko der sozialen Unhöflichkeit buchstäblich an den Autor aus. Wir kaufen uns für 50 Euro die Gewissheit, verbindlich zu sein, ohne unsympathisch zu wirken. Der Reim ist hier der soziale Kitt. Er verhindert, dass die eigentlich super banale Organisation von Kartoffelsalat und Sitzplätzen die Freundschaften belastet. Es ist ein hochkomplexer Konfliktvermeidungsmechanismus.
Wahnsinn! So, was bedeutet das nun alles für dich als Zuhörer, wenn du das nächste Mal so einen Umschlag öffnest? Wir haben ja jetzt gesehen, dass so eine banale Einladungskarte in Wahrheit ein tiefgreifendes psychologisches Werkzeug ist.
Definitiv.
Reime dämpfen die nackte Angst des Kindes vor dem Schulsystem ab. Sie dienen als ironischer Schutzschild für Teenager, die verzweifelt ihren Platz in der Welt suchen. Sie lassen Ehepaare nach Jahrzehnten über die Klippen der Partnerschaft lachen. Und ganz pragmatisch, sie zwingen unsere Freunde in einen straffen Zeitplan, ohne dass irgendjemand das Gesicht verliert.
Wir haben ganz am Anfang über das kaputte Röntgengerät der Psychologie gesprochen.
Ja, die medizinische Analogie.
Vielleicht liefert uns ein Archiv wie die Verschmiede keine gestochen scharfen Röntgenbilder der Seele. Aber es funktioniert wie ein unglaublich feinfühliges soziales EKG. Es zeichnet die Rhythmen, die Ängste, die feinen Spannungen und vor allem die Erwartungshaltungen unserer Gesellschaft völlig exakt auf.
Ein sehr treffendes Bild.
Womit wir bei einem Gedanken wären, der noch weit über die bloße Einladung hinausgeht. Wenn du dich nämlich mal durch diese Website klickst, dann siehst du, es gibt buchstäblich eine Kategorie für alles.
Für absolut alles.
Von der Geburt über den Jobwechsel, den ersten Zahnausfall bis hin zur Trauerfeier. Unser gesamtes Leben, all unsere tiefsten, chaotischsten und intimsten Momente passen offenbar völlig reibungslos in die standardisierten Reimschemata eines fremden Mannes.
Puh, das könnte man als Gedanke fast ein bisschen deprimierend finden, wenn man seine eigene Einzigartigkeit sehr schätzt.
Aber das ist doch genau die Kernfrage hier. Macht diese Vorhersehbarkeit unsere persönlichen Lebensgeschichten am Ende weniger individuell? Sind wir in unseren tiefsten Gefühlen am Ende nur austauschbare Schablonen?
Mhm.
Oder beweist genau diese Tatsache auf eine, ja, sehr tröstliche Weise, dass unsere Ängste, unsere Freuden und auch unsere Überlebensstrategien zutiefst universell sind? Dass wir letztlich alle exakt dieselben menschlichen Erfahrungen durchlaufen.
Wow, ein wirklich grandioser Gedanke, um ihn mal eine Weile im Kopf zu bewegen. Vor allem dann, wenn das nächste Mal eine bunte, gereimte Einladungskarte bei dir im Briefkasten landet. Schau dann ganz genau hin, welcher Samthandschuh da vielleicht gerade nach dir greift und welches Ego sich da hinter den Fersen versteckt. Schön, dass du bei unserem Deep Dive dabei warst. Bis zum nächsten Mal.